behaupte, das wird er selber jetzt wahrscheinlich anders sehen, ich behaupte, er ist einer der Top 3 Preacher für Jugendliche in ganz Europa. Einer der Top 3. Und es ist eine große Ehre, dass du an diesem Wochenende da bist. Ich sage noch zwei Sätze zu dir, damit sie wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Aber sie werden dich eh gleich kennenlernen. Von deiner Ausbildung her bist du Lehrer, glaube ich. Ich muss kurz die Fächer verlesen, denn das ist ein Hammerschlag. Mathe, Physik, Bio, Chemie, Musik und Sport. Also Sport verstehe ich, Musik auch. Aber Mathe, Physik, Bio und Chemie, das waren so ungefähr meine Lieblingsfächer. Wir können nachher reden. Er diente in der Schweizer Armee Abteilung Lawineneinheit. Finde ich absolut cool. Er leitet Campus für Christus Schweiz und Agape Österreich. Ein riesiges Werk. Er ist Preacher auf vielen Konferenzen und Evangelisationen. Was für eine Ehre und Freude, dass du heute bei uns bist. Lieber Bobby, wir geben dir noch einmal einen kräftigen Applaus und dann darf ich kurz beten für dich. Und bevor er anfängt, gebe ich euch noch ein ganz kurzes Wort der Erklärung, weil es einige gibt, immer wieder, jedes Jahr, ganz liebevoll, die uns fragen als Verantwortungsteam, warum ist es eigentlich immer so, dass einer von den vier Hauptpreachern, die ihr da im Salzburger Dom sprechen lasst, nicht Katholik ist? Was habt ihr euch dabei gedacht? Liebe Freunde, die Antwort ist ganz, ganz einfach, weil es ist der Gehorsam dem Heiligen Geist gegenüber, der in diesen Tagen förmlich dazu drängt. Und nicht nur uns Salzburger oder die Lorettos, sondern auf der ganzen Welt, im ganzen Leib Christi. Also Leib Christi steht für alle Christen auf der ganzen Welt, die getauft sind auf den Namen Jesu. Da passiert etwas unglaublich Faszinierendes. 500 Jahre nach Martin Luther, durch den Heiligen Geist, wird ein Stein nach dem anderen aus dieser großen Mauer abgetragen. Nicky Gamme, den kennen viele von euch. Er ist so Herz, Haupt, Hirn, Motor der großen Alpha-Bewegung. Er hat einmal ein Wort gesagt, was mich immer wieder berührt. Und zwar sagt er, und ich glaube, es ist stark anzuwenden auf diesen Bereich der Einheit, it's all about friendship. Und einer dieser großen Freunde von uns ist heute hier, dieser wunderbare Preacher, selber evangelischer Christ, gekommen, um uns Katholiken zu dienen in diesen Tagen und um mit uns zu sein. Und jetzt wollen wir gemeinsam beten. Oh Herr Jesus, danke für das, was wir hier sehen dürfen und erleben dürfen, wie du dein Volk sammelst, wie du die Jugend sammelst an diesem Wochenende, an diesem Pfingstwochenende. Herr, ich war zwar nicht dabei, aber von dem, was ich aus der Apostelgeschichte lese, denke ich jetzt zurück an Pfingsten 033 in Jerusalem. Und wenn ich weiterlese, Herr, der Impact, der aus diesem 033er Happening passiert ist, Herr, dann bete ich, lass es heute wieder geschehen. Lass es an diesem Wochenende wieder geschehen. Hier in Salzburg, auf diesem Kontinent Europa und auf der ganzen Welt, gieß deinen Geist neu aus. Herr, gieß deinen Geist jetzt über den Bobby aus und salbe ihn, salbe sein Wort, segne ihn und bereite unsere Herzen hier im Dom und alle, die mit uns verbunden sind. Um das bitten wir. In Jesu Namen. Amen.
Danke dir, lieber Georg. Es klingt fast so, als müsstet ihr glücklich sein, mich hier zu haben. Aber tatsächlich bin ich viel glücklicher, als ihr hier zu sein. Für mich ist es ein Vorrecht zu sehen, was Gott hier in Österreich tut, was Gott hier in der Kirche tut. Ich bin bewegt. Oder Jesus hatte von Gott den Auftrag, so eine Weltmobilisationsbewegung zu starten, eine Weltbewegung zu starten, ein Movement zu starten. Und er hatte nur so 12 Leute. Und jetzt schaut euch mal um, wenn Jesus heute starten würde, neu, in Salzburg im Dom, er hätte 10.000. Also wenn er mit 12 eine Weltbewegung hinkriegt, was hat er denn mit 10.000 vor? Eine Fresse. Hä? Da kommt ordentlich was auf euch zu. Leute, spürt ihr das? Ihr sitzt euch da euer Hintern platt, guckt ein bisschen belämmert, weil ihr schlecht geschlafen habt. Aber Gott hat was vor mit euch. Gott hat was vor mit euch. Ich freue mich, hier zu sein, finally arrived. Wir haben gestern im Zug, ging ein bisschen schlechter in der ÖBB. Ja, die hat einen auf Deutsche Bahn gemacht, 40 Minuten Verspätung. Es waren so viele Leute, sind zusätzlich reingekommen und dann hat der Zugführer, das ist so wie ein kleines Kind, hat er einfach gesagt, ich fahre nicht mehr weiter, müssen mal alle raus, die da stehen. Und hat er 40 Minuten gewartet, bis mal die Leute sich rausbewegt haben. Und ich glaube, es waren vor allem Lorettos, die da in Gängen gesessen sind. Entschuldigung, sind die da? Ich habe mein Schnitzelbrot auf ein paar Köpfe geklatscht, weil ich umgefallen bin. Seid ihr hier? Da hinten irgendwo. Ja, tut mir leid. Sah witzig aus, aber tut mir ehrlich leid. So halb leid. Ja. Ich freue mich, hier zu sein bei euch in Salzburg. Ist wirklich eine der schönsten Städte, die Salzburger hier haben. Ist unglaublich schön. Muss man nicht sagen, aber ist so. Und deshalb hat mich gefreut, hier zu sein bei den Stierboschern. Kennt ihr die Stierboscher? Stierwaschergeschichte, das ist eine meiner faszinierendsten Geschichten, die ich über Salzburg gehört habe. Da auf der Burg, die wurde ja 1077 hat man begonnen zu bauen. Und dann hatten die mal eine Belagerung im Jahr 1500 irgendwas. Kleine Geschichtskunde. Ich bin nicht in der Geschichte so bewandert, aber ihr habt ja noch weniger Ahnung als ich. Also es ist einfach so. Das war ein Bauernaufstand und die haben die Burg belagert. Und als die so ziemlich ausgehungert waren, ganz am Schluss, hatten die nur noch einen Stier, so einen gefleckten Stier übrig. Und dann haben die den auf die Mauer geführt und haben den gezeigt. Das war ein dicker, fetter Stier. Und die haben gedacht, oh, die haben ja immer noch zu essen. Dann haben den Stier runtergenommen, haben den gewaschen. Also nee, beim zweiten Mal. Beim ersten Mal haben die den weiß angemalt und haben ihn am nächsten Tag wieder auf die Mauer geführt und haben gedacht, die haben ja schon zwei Stiere, die haben ja noch ganz viel zu essen. Dann haben die den gewaschen, am nächsten Tag schwarz angemalt und wieder auf die Mauer geführt. Und die Bauern, die da belagert haben, haben gedacht, ach komm, die haben ja so viele Stiere, die können wir gar nicht aushungern und sind abgezogen. Erzählt die Geschichte. Ja, ich weiß ja nicht, wie es war, aber erzählt die Geschichte. Und deshalb sagt man den Leuten Stierwaschern, Stierboscher. Habe ich noch nie gehört. Mir ist aufgefallen, dass ihr hier, wir sind eine Generation von Stierwaschern. Wir machen eigentlich nichts anderes mit Facebook, Insta und Twitter und all den Sachen. Wir waschen unseren Stier. Wir zeigen eigentlich mehr, als wir haben. Wir malen unsere Leben schön. Das haben die ja gemacht, die haben draußen getäuscht und haben da gesagt, wir haben noch einen Stier und noch einen Stier und noch einen Stier. Und wir machen das eigentlich auf Social Media. Wir stehen auf am Morgen mit zerknittertem Gesicht, sieht aus wie ein Kissen und es geht uns ganz schlecht, weil irgendwas bewegt uns von zu Hause und Mama hat was Schlimmes gesagt und der Lehrer und die Beziehung ist kaputt gegangen und dann kommen wir und machen irgend so ein Selfie, so ein Hashtag Loretto ist cool, ich bin so froh wie noch nie. Ist ja schön, wenn das so ist, gell? Aber wir täuschen die ganze Zeit, haben einen riesigen Streit mit der Frau und dann Hashtag Love of my life. Das ist die Dynamik von Social Media. Wer twittert und social tweetet all diese Sachen, die schief laufen? Wir hauen ständig unser Leben raus, als wäre es ein Stier, den wir schön anmalen müssten. Und das gibt uns das Gefühl, weil wir so aufgewachsen sind, dass das so sein muss. Und dasselbe Spiel spielen wir mit Gott. Da ist manchmal gar nicht so viel in unserem Herz drin, gar nicht so viel Glaube, gar nicht so viel Zuversicht, gar nicht so viel Freude. Aber wir waschen unser Herz und malen es an, damit es schön fröhlich aussieht, weil man das ja vielleicht muss. Und wir haben das Gefühl, Gott will das. Glaub mir, Gott will das nicht. Gott will nicht deine Freude. Gott will nicht dein angemaltes Leben. Gott will dich. Gott will dich. Gott hat so eine Sehnsucht, dass er heute noch vor dir schon aufgestanden ist, weil er vorbereitet sein möchte auf dich. Gott liebt dich und Gott wartet auf dich. Und es braucht keine Täuschung, braucht es nicht. Du musst Gott nicht täuschen, weil er erkennt dein Leben. Hör auf, irgendwie ständig auf den Zinnen deines Herzens Stiere anzumalen und laufen zu lassen. Glaub mir, Gott ist sowas von nicht beeindruckt. Gott sehnt sich danach, dass du ihm auch heute Morgen mit deinem ganzen kümmerlichen Leben begegnest, mit dem ganz wenigen, das da ist, und sagst, hier bin ich. Und er ist der, wie wir es gestern Abend schon gehört haben, er ist der Rufer, der sagt, komm, komm mit auf diese Reise, komm mit mir, folge mir. Und du denkst, boah, ich muss da noch mehr malen, da ist gar nicht so viel fromm, da ist gar nicht so viel schön. Und er sagt, hör auf mit dem Malen. Das ist so anstrengend, ständig irgendwie die Fassade neu zu malen. Aber wir sind so erzogen. Und wir haben das Gefühl, dass Gott das verlangt. Aber wenn wir Psalm 139 lesen, dann da ist es ganz am Anfang, das ist der berühmte Psalm, da heißt es, ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir, von fern erkennst du meine Gedanken. Das kann jetzt unangenehm sein, wenn du jetzt hier sitzt und ich hätte diese Fähigkeit. Ich sage, ja, ich weiß, was du denkst. Ist nicht so. Und Gott ist nicht so, dass er dich verurteilt, weil er weiß, was du denkst. Es ist einfach befreiend, weil du nicht so tun musst, als würdest du was anderes denken. Sei doch einfach mal du. Ich weiß, es ist anstrengend. Super anstrengend. Es ist nicht so ganz so einfach, sich selbst zu sein. Charlie Chaplin hatte mal versteckt bei einem Contest mitgemacht. Ich war großer Charlie Chaplin-Fan früher. Also ich lebte nicht so in seiner Zeit, aber so nachträglich war ich Fan von ihm früher. Und der hat, da haben sie in Amerika einen Contest gemacht. Man musste den Gang von ihm imitieren. Und der hat das selber mitgemacht. Und ich glaube, er wurde irgendwie 21. oder sowas. Es ist manchmal schwierig, sich selbst zu sein. Aber du musst Gott nicht täuschen, du musst nichts vorspielen. Gott hat eine Sehnsucht, dass du mit deinem Herzen kommst und sagst, Gott, ich weiß, im Moment ist da nicht mehr. Und er sagt, weißt du was? Es ist genug. Es ist mehr als genug. Das heißt im Psalm 139 weiter im Vers 13. Denn du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Zumindest Gott findet dich wunderbar und staunenswert, auch wenn du hier sitzt und sagst, da ist überhaupt nichts Wunderbares dran. Gott sagt, doch, ich sehe dich ja. Du bist wunderbar. Und du sagst, ja, aber warte mal, da ist ja so viel. Ja, ich sehe es ja, aber ich sehe auch das Wunderbare. Siehst du es denn nicht? Und wir haben manchmal den Reflex, dass wir malen oder wenn die Farbe mal ausgeht, kann passieren im Leben, dass die Farbe ausgeht und wir haben keine Energie mehr, dann rennen wir. Also der nächste Reflex, dass du rennst von Gott davon. Das ist auch in diesem im Psalm, da heißt es, nehme ich die Flügel des Morgenrots und lasse mich nieder am äußersten Meer, auch dort wird deine Hand mich ergreifen und deine Rechte mich fassen. Du musst nicht vor Gott davonrennen, weil du auch gar nicht davon kannst. Ich war mal mit meiner Frau auf einem Einsatz in Uganda, tausende von Kilometern weg von zu Hause. Da hat es kein heißes Wasser, da hat es also kein fließendes Wasser sowieso nicht, kein Strom. Und wir lagen in so einer Hütte auf einer kleinen Insel, völlig im Outback, total. Und plötzlich klingelt mein Smartphone. Dass das überhaupt Strom hatte und überhaupt funktioniert, ist ein großes Wunder. Fast so groß wie die Speisung der 5000. Aber da klingelt mein Smartphone, ich nehme da verwundert ab und denke, hallo, Bobby in Uganda, so ein bisschen das. Ja. Und da ist es der Pizzakurier von meinem Nachbarort in der Schweiz. Der wollte mir eine Pizza liefern. Ich habe ihm dann kurz liebevoll erklärt, wo ich bin. Das wäre cool gewesen, weil am Vortag oder zwei, drei Tage vorher hatten wir Ziegeninnereien gegessen und ich hätte sehr gerne eine Pizza gehabt. Und ich habe da realisiert, es gibt zwei Dinge im Leben, von denen kommst du nicht davon. Dem Pizzakurier Toni aus meinem Nachbarort und Gott. Aber nicht, weil du von Gott davon müsstest. Gott hat diese Liebe ausgegossen und er hält sie dir hin und sagt, was rennst du denn? Erstens, was täuschst du mich? Und zweitens, was rennst du? Ich rufe dich in meine Nachfolge. Ich rufe dich, folge mir nach. Komm mit dem Wenigen, das du hast. Da gibt es diese wunderbare Geschichte, Johannes 6. Da sind diese 5000 Männer, wurden nur die Männer gezählt. Also man kann davon ausgehen, das waren ja noch Frauen und Kinder. Das waren tausend von Menschen. Oder Georg hat immer das Gefühl, sie hätten da Loreto gegründet und gestartet. Aber das war schon lange in der Bibel. Also die erste Loreto-Konferenz, war da die wunderbare Speisung einer Volksmenge am See von Tiberias. Sie sind auf einen Berg gegangen und Tausende sind gekommen. Start von Loreto. Tausende. Und sie hatten aber nicht so gute Organisatoren wie ihr hier. Die haben das mit dem Essen völlig verpeilt. Und plötzlich kommt einer auf die Idee, na gut, wenn jetzt da so 10, 12.000 Leute sind, vielleicht müssen die auch mal noch was essen, ne? Ich denke, die haben einen Petrus losgeschickt, steht jetzt nicht so ausführlich, und der hat im Lidl gefragt, ob die Brot für 10, 12.000 Leute haben, und Lidl hat jetzt gerade zufällig nicht so viel. Ist ja kurz beim Drive-In, beim Mac vorbeigefahren, hat 7.000 Happy Meal geholt, aber ist dann auch nicht gegangen. Und dann hat Jesus gefragt, heißt es, wo sollen wir Brot kaufen? Hat er den Philippus gefragt, damit diese Leute zu essen haben. Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte, heißt es. Das ist cool. Hatten die so keine Idee, aber Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm, hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Also es war wahrscheinlich ironisch. Hat jemand von euch irgendwas zu essen dabei? Ja, was hast du? Ein bisschen Brot und Wurst, kann ich mal haben. Ja, gehen wir mal davon aus, ihr hättet jetzt gar nichts. Ja. Mir ist klar, die Wurst ist euch Wurst, aber ihr hättet jetzt gar nichts und ihr seid hungrig, weil das Frühstück ist ausgefallen und ihr macht mich jetzt verantwortlich. Und ich wäre jetzt Jesus, ne? Gut, ist vielleicht schwer vorstellbar. Wobei theologisch Galater 2,20 nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Oder geht auf, ich bin jetzt Jesus und ich habe jetzt gesagt, was haben die? Und einer sagt, ja, da hat ein Typ, der hat ein bisschen Brot, ein bisschen Wurst. Wie heißt du? Tobi. Ist nicht wichtig, weil da war auch kein Name. Also vergesst den Namen wieder. Ja, ist kein Name da. Also, aber der kleine Tobi gibt da diese 5 Brote und 2 Fische und wir haben jetzt halt mal mit Wurst. Ne? Und jetzt sage ich, okay, Freunde, verteilt das mal. Die da hinten, die sind ja sowieso schon weggenuckelt, weil sie zu wenig geschlafen haben. Die haben keinen Plan, was da vorne geschieht. Und plötzlich wird Wurst bis hinten durchgereicht. Meine Zeit, Wurst bis ganz nach hinten. Und dann die da vorne, oder zumindest der Tobi. Der Tobi weiß, ich habe ihm nur eine kleine Wurst gegeben. Das war nur eine... Boah. Ja. Ich rufe den Tag des Fastens aus. Na, du weißt, es war nur ein bisschen Brot und Wurst. Die da hinten, da kommt Wurst an, körbeweise. Und die denken, na, das wird er sicher nicht. Der hat irgendwo noch Wurst organisiert. Da hinten sitzt man, da kriegt man das Wunder ja gar nicht mit. Dann wird durchgesagt, doch, doch, das ist vom Tobi, das ist die Wurst vom Tobi, der hat sie noch angeleckt. Und da hinten, na, das ist irgendwas anderes. Kann ja gar nicht sein, wie soll aus einer halben angebissenen Wurst so, kann nicht sein. Da hinten kriegst du das Wunder nicht mit, da vorne, der Tobi schon. Und man fragt sich, warum hat Jesus den Tobi genommen, warum? Er hätte ja einfach denselben Trick machen können, wie sein Papa damals in der Wüste in Israel, als alle Hunger hatten. Manna überall, Manna. Alle mit den Zungen am Boden, das rote Zeug da ist Manna. Probiert mal. Yeah. Ja, das hätte man machen können. Hat er nicht gemacht. Hat er gesagt, Wachtel, komm. Hat er damals auch. Den Trick hat er drauf. Wachtel, komm. Ja? Hat er nicht gemacht. Warum genau die Wurst vom Tobi? Wegen Tobi. Wegen Tobi. Wurst und Brot von Tobi, wegen Tobi. Ich behaupte, dass dieses Wunder von Jesus wegen Tobi war. Nur wegen Tobi. Weil er derjenige war, der am besten verstanden hat, wie wenig er eigentlich hatte und was Jesus daraus gemacht hat. Und du sitzt jetzt hier und du denkst, och, ich bin doch auch nur ein bisschen Wurst und Brot. Ich habe ja nicht mal das, der hat ja noch irgendwas. Und Jesus sagt, ich warte genau auf dich und ich rufe dich und ich will mit dir Wunder tun in deinem Leben. Ist egal, was die in der hinten Reihe dann denken und was da ankommt. Das Wunder ist wegen Tobi. Das Wunder, glaube ich, war wegen diesem Jungen. Es steht nicht mehr, wie das Leben weitergegangen ist, aber ich bin überzeugt, das Leben war zutiefst verändert. Gott ruft dich mit deinen ganz wenigen Broten, Fischen und auch ein bisschen Wurst. Gott ruft dich. Kommt das bei dir an? Kann ich mal nicken sehen? Ja? Ja, ist noch ein bisschen eingerostet von der Nacht. Verstehe ich, Schlafsacknicken, sage ich dem. Aber Gott ruft dich und du sagst, ich habe ja gar nicht viel. Ja, eben, Gott ruft dich. Es ist nicht die Frage, wie viel. Die Frage ist, bist du bereit? Ich habe diesen Ruf selber gehört, als ich Teenager war. Und da habe ich plötzlich gespürt im Innern, manchmal spürt man das, dass ich predigen soll. Und ich wollte das auf keinen Fall. Es war das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte. Wirklich. Ich habe ein Gebet über Jahre immer gebetet. Immer am Abend beim Schlafengehen. Es war immer, bitte mach, dass ich nicht Missionar werde. Das war das Schlimmste, was ich mir in meinem Leben vorstellen könnte. Jetzt leite ich eines der größten Missionswerke in der Schweiz. Wir sind in etwa 90 Ländern aktiv. Und mein ganzer Job besteht darin, ständig das zu tun, was ich hier mache. Du sagst, das ist gar keine Predigt, der erzählt nur Geschichten. Ja, ja, was hat Jesus gemacht? Narrative Theologie. Ich habe gesagt, das waren meine Worte und ich höre die so oft. Ich habe gesagt, Jesus, ich bin zu jung. Ich will nicht, ich kann nicht und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und dann kam wie Leuchtschrift über Monate immer wieder, lies Jeremia, lies Jeremia, lies Jeremia. Immer wieder. Einmal, ich habe mich dann in Trance gespielt mit so einem Worship-Song, Over the Mountains and the Sea. Das war damals gerade so das Top 5 der Worship-Lieder. Und dann habe ich mich in Trance gespielt fast. Und dann kam diese Jeremia wieder in den Sinn. Ich habe mir den Jeremia aufgeschlagen, hatte keine Ahnung, war überrascht, dass der da wirklich in der Bibel ist. Habe da vorne gelesen und dann sagt Gott, Jeremia, ich will, dass du predigst. Und Jeremia sagt, ach, mein Gott und Herr, ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch so jung. Es hat mich wie ein Blitz durchzuckt, weil es sind deine und meine Gedanken. Du sagst, ja, was soll ich? Sag nicht, du bist zu jung. Wenn du denkst, du bist zu klein, um etwas auszurichten, hast du noch nie eine Nacht mit einer Mücke im Zimmer verbracht. Sag nicht, du bist zu jung. Sag nicht, du bist zu jung. Sag nicht, du hast zu wenig. Wenn der Herr ruft, dann geh. Um Himmels Willen, steh auf und geh. Es kann dir in deinem Leben nichts Schöneres passieren. Steh auf und folge nach. Und du bist im größten Abenteuer deines Lebens gelandet. Aber hör auf mit all diesen Ausreden. Hör auf mit all diesen Ausreden. Warte nicht auf eine Berufung, lebe berufen. So viele junge Menschen warten auf eine Berufung. Warte nicht auf eine Berufung, lebe berufen. 2. Korinther 5, 18, da heißt es, dass wir berufen sind, Gesandte an Christi Stadt zu sein. Hast du diesen Vers irgendwo? Kannst du den mal projizieren? 2. Korinther 5. Ja, der ist auch gut. Ist kein Vers, aber ist auch gut. Habe ich mal irgendwo sagen gehört. Der Vers ist 2. Korinther 5. Da. Boah, das spiegelt ja. Er muss bis hier hinten kommen. Ist es okay, wenn ich hier bin? Ja? Tobi auch okay? Super, danke. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Das ist dein Auftrag. Wir sind also Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns mahnt, wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist dein Auftrag. Du bist nicht einfach hier, um irgendwo in die Schule zu gehen, ein bisschen in die Kirche zu gehen, ein bisschen netten Leben zu leben. Gott hat einen Auftrag für dich. Du bist Botschafterin und Botschafter der Versöhnung. Das ist Hoffnung für Europa. Das ist Hoffnung für Österreich. Das ist Hoffnung für Salzburg. Das ist Hoffnung für die Kirche. Wenn ich unterwegs bin in Österreich, ich war in den letzten 3 Wochen in ganz vielen Ländern, so oft höre ich, weißt du, mit Europa geht es ganz schlecht. Mit der Kirche geht es ganz schlecht. Die Kirche ist tot. Höre ich immer wieder, schaut euch um. Schaut euch um. Meine Frage ist, ist die Kirche tot?
Nein.
Danke. Weißt du, diese Gebäude wären tot, wärt nicht ihr da. Ihr seid das Leben der Kirche, ihr seid das Leben in Europa. Und wir müssen das hineintragen. Es hat mich so, in einer persönlichen Gebetszeit habe ich diese Geschichte plötzlich gekriegt von Jesus, wo er gerufen wird, eine Frau, ein Mädchen aufzuwecken. Und er kommt dann zu spät und sie ist schon gestorben. Wahrscheinlich war er mit der ÖBB unterwegs. Also er kommt zu spät, oder hatte keine Schweizer Uhr. Kommt zu spät, sie ist schon gestorben. Und die Leute sagen, muss nicht mehr kommen, Jesus, zu spät, sie ist tot. Und dann sagt er diesen Satz, sie ist nicht tot. Sie schläft nur. Ich habe gehört, wie Gott sagt, das ist meine Kirche. Vielleicht sieht es manchmal so aus, als wäre sie tot. Aber ich sage euch, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Ich erwecke eine neue Generation, die diese Kirche mit Leben füllt. Das seid ihr. Füllt die Kirche mit Leben. Tragt Leben in dieses Land hinein. Tragt Leben nach Europa hinein. Ihr seid berufen. Hört auf mit all den Ausreden, ich bin zu jung, ich habe nichts. Gott sagt, genau deshalb will ich dich. Hör auf mit diesen Stieranmalen Täuschungen. Lebe. Und Mose, ich mag diesen Mose, der war herausgerufen, ja, der hatte ja ein spezielles Leben, er kam in eine Zeit hinein, wo man Kinder gemordet hat, der wurde dann verschont, ist dann nicht bei den Eltern aufgewachsen so richtig, sondern im großen Palast. Das war ja speziell, ja? Vom Pharao, und hat die beste Ausbildung genossen, hat dann versucht, seine Berufung auf eigene Faust zu leben, nämlich ein Land zu befreien. Das ging schief, das ist immer so, wenn wir es ohne Gott versuchen, das könnt ihr schon mal ganz früh lernen. Und dann ist er in die Wüste geflohen und Gott wollte ihn zurückholen in seine Berufung. Er hat gesagt, Mose, ich brauche dich, ich will dich. Das ist ganz spannend, was da geschieht. Da kommt Gott zu Mose mit dem Feuerbusch. Das wäre jetzt mal beeindruckend, ne? So ein Feuerbusch und sagt, Mose, komm. Führe mein Volk, die Israeliten aus Ägypten heraus. Und Mose antwortet zum ersten Mal im Vers 11, Exodus 3. Mose antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Also das erste Ding ist, wer bin ich denn? Ich höre das ständig. Ja, wer bin ich denn schon? Ja, meine Zeit, wer bin ich? Ich bin kleiner Schweizer. Irgendwo, wer bin ich denn? Was mache ich hier? Ich könnte auch zusammenpacken. Wer sind wir denn alle? Wir haben doch nichts zu bieten. Aber Christus in dir, Kolosser 1, 27, Christus in dir ist die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Hör auf, aus dir selbst zu leben. Leb mit Christus in dir. Und der Mose hat da zuerst mal gesagt, ohne mich, wer bin ich denn? Gott antwortet ihm, so, wer er ist und so. Und dann kommt Vers 13, da sagt Mose zu Gott zum zweiten Mal, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen? Also wer bin ich? Und die zweite Frage ist, wer bist denn du? Ich habe ja keine Ahnung. Und das vielleicht auch du in der Schule, wenn ich jetzt sage, du bist gesendet in deine Schule, in deine Familie, sagst du, oh, wer bin ich denn? Ja, was soll ich denn denen sagen? Ist Mose, oder? Unsere Sachen. Gott nimmt sich ganz viel Zeit in der Bibel. Er ist selten so viel Zeit genommen. Er erklärt und erklärt. Und dann kommt der Mose und man denkt, er hat es verstanden. Exodus 4 sagt, Mose antwortete, was aber, wenn sie mir nicht glauben und nicht auf mich hören? sagte er. Jahwe ist dir nicht erschienen, wenn die das sagen. Das ist wieder das Nächste, wenn deine Kollegen sagen, ja, das, was du erzählst, das hast du gar nicht erlebt. Du gehst nach Hause und sagst, Loreto, ich habe da was gespürt. Ach was. Du hattest irgendwie Bauchschmerzen oder zu wenig gegessen oder die Wurst von Tobi war nicht mehr gut. Ja? Maximum. Das ist nicht Gott. Was, wenn sie das sagen? Und Gott nimmt sich wieder ganz viel Zeit. Über Kapitel redet er da, mehrere Kapitel. Dann heißt es der Mose zum vierten Mal Ausrede. Doch Mose sagt zum Herrn, aber bitte Herr, ich bin keiner, der gut reden kann. Weder gestern noch vorgestern, noch seitdem du mit deinem Knecht sprichst, mein Mund und meine Schuhe. Und Gott sagt, was? Ja, mein Mund und Und Gott sagt, was? Ich habe es nicht verstanden akustisch. Mein Mund und sind nämlich schwerfällig. Ist nicht so in der Bibel, aber ungefähr so klingt's. Also er sagt wirklich, mein Mund und meine Zunge sind nämlich schwerfällig. Ich will nicht reden. Und Gott erklärt ihm, wie er das mit ihm machen will und so weiter. Und dann kommt Mose mit dem Hammerargument. Also wenn du keine Ahnung mehr hast, wie du mit Gott argumentieren sollst und diskutieren, bring das Argument. Doch Mose antwortete, fünfte Ausrede, bitte Herr, schick doch einen anderen. Ja, Herr, hier bin ich, schick Maxi. Ja, Herr, hier bin ich, schick Tobi. Der hat Wurst und Brot. Großes Wunder. Hier bin ich, schick Stefanie. Ja, das ist so unser Ding. Und dann heißt es, da entbrannte der Zorn des Herrn über Mose. Der ist richtig würdig geworden. Da hat es ihm den Nuki rausgehauen, sagt man in der Schweiz. Das haut ihm den Schnuller raus. Er wurde richtig wütend. Meine Frage an dich ist, was ist deine Ausrede? Das ist keine rhetorische Frage, wie man sie so oft hört, und dann kann man warten, bis der Prediger weiterredet. Was ist deine Ausrede? Gott ist derselbe Gott wie damals. Und er ruft dich in eine Nachfolge. Und er ruft dich, Botschafter der Versöhnung zu sein. Und er ruft dich auf, aufzuhören mit dem Schönmalen deines Lebens. Ehrlich, diesen Christus in dir zu leben. Was ist deine Ausrede? Vielleicht bist du dabei gelandet, dass sie dir ausgegangen sind und du sagst einfach nur, ich habe einfach keinen Bock, nimm den anderen, nimm die andere. Vielleicht ist es auch nur ein Männerproblem, weißt du, Mose wollte nicht, der Gideon wollte nicht, Jona ist davon gerannt. Wenn Gott wirklich was machen will, dass es wirklich auch richtig ist, dann muss er Frauen fragen. Fragt Maria, kannst du mit Jesus? Ja klar, mache ich. Bin deine Magd, deine Magd. Ist mir schon klar, dass es mit uns Männern manchmal ein bisschen schwierig ist. Das Ding ist, wenn wir diese Ausreden dann überkommen, darüber hinwegkommen, das Problem ist, dass wir dann ganz oft, und jetzt müsst ihr aufpassen, ganz oft landen wir in einem Leben, das Kompromisse macht. Und ich möchte euch heute Morgen herausfordern, aufzuhören, nicht nur mit Ausreden, sondern auch aufzuhören mit Kompromissen. Wir brauchen hier in Europa eine Generation, die diesen Jesus über alles liebt und ihm nachfolgt, ohne all diese Kompromisse, die dein ganzes Leben kompromittieren. Mose, als er dann endlich gegangen ist, hat keine Kompromisse gemacht. Ich möchte euch mit euch das kurz durchgehen. Verschiedene Kompromisse. Guckt euch da mal diese, kannst du mir die nächsten von Exodus geben. Kompromisslos. Guck, da kommt der Herr Gott. Der Hebräer ist uns begegnet und jetzt wollen wir 3 Tagesmärsche weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, Schlachtopfer darbringen. Das hat Mose gesagt zum Pharao, weil Gott gesagt hat, Mose, für mein Volk, für all diese Lorettos, die waren deine Gefangenschaft in Ägypten, führ die heraus in die Freiheit, für eine Nation in Österreich, heraus aus der Gefangenschaft. Wir wollen 3 Tage opfern. Wir wollen 3 Tage worshipen. Wir wollen 3 Tage anbeten. Wäre heute diese moderne Sprache, ja? Und dann geht er zum Pharao. Und der Pharao, das ist so ein bisschen das Teuflische. Das, was wir im Leben auch erleben. Der sagt, kannst du das nächste bringen? Das ist die Antwort des Pharaos. Einmal klicken. Da ist es. Da ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und sagte, geht, bringt eurem Gott hier im Land Schlachtopfer. Da kommt der Kompromiss, da könnte jetzt Mose sagen, ja, fairer Deal, ich wollte eigentlich aus dem Land 3 Tage, Gott hat gesagt, aber komm, lass uns im Land bleiben. Weißt du, das ist das, was der Teufel auch mit dir macht. Du sagst, weißt du, das mit Loretta, das finde ich jetzt irgendwie noch angenehm, die sind alle so ein bisschen cool drauf, ich möchte ein bisschen dazugehören, aber ich bleibe in der Gefangenschaft meines Lebens. Ich gebe all diese lieben Dinge, die mich gefangen nehmen, gebe ich nicht her. Du redest dir sogar noch ein, das ist Freiheit, weil du selber über deinem Leben bestimmst und merkst gar nicht, dass es dich unfrei macht. Du bleibst in der Gefangenschaft, du bleibst in deinem Land. Aber Gott ruft dich heraus aus dieser Gefangenschaft, sagt, komm heraus. Hör auf mit diesen Kompromissen. Und wenn der Teufel dich nicht abhalten kann von der Nachfolge, dann versucht er, dich in Kompromisse hineinzuführen. Dann sagst du, ach komm, so schlimm ist es doch nicht so. Ich bleibe irgendwie im Land, ich bleibe da. Ein bisschen ab und zu mal in die Kirche gehen, ne? Ein bisschen vielleicht mal Loreto am Pfingsten ist okay. Aber sonst bleibe ich, wo ich bin. Bleib nicht, wo du bist. Gott ruft dich in eine Nachfolge und hat dich herausgerufen aus deiner Gefangenschaft. Und dann sagte Mose, nein, wir müssen gehen. Eben, keine Kompromisse. Und dann kommt das Nächste, ganz spannend. Der Pharao antwortete, ich lasse euch ziehen, bringt also dem Herrn, eurem Gott, in der Wüste Schlachtopfer da, aber zu weit dürft ihr nicht gehen. Nächster Kompromiss. Okay, dann gehst du halt an Pfingsten zu Loreto, zu diesen schrägen Leuten da, aber geh nicht zu weit. Wär nicht so radikal wie die. Also jetzt muss, also so mit diesem Christus und so, das ist ein bisschen zu abgefahren, ne? Ein bisschen fromm sein, ein bisschen Kirche ist okay, aber gehört ja ein bisschen auch zu Österreich, ist okay. Aber geh nicht zu weit. Das ist der Teufel. Und die Leute um dich herum sagen, ja, aber du bist, geh nicht zu weit. Und Gott sagt, komm mit mir, komm so weit. Bleib nicht da zurück. Komm so weit. Und Mose sagt, doch, wir müssen gehen. Und da kommt der Pharao mit Kompromiss Nummer 3. Der ist heftig. Da sagt er zu ihnen, dann sei der Herr ebenso wenig mit euch, wie ich euch und eure Kinder ziehen lasse. Also das wird nicht geschehen, sagt er. Seht ihr, ihr habt Böses im Sinn. Nein, nur ihr Männer dürft gehen und dem Herrn dienen. Das ist der Teufel. Geht dann halt, ich kann euch nicht davon abhalten, aber nicht die Kinder. Ja, macht da in Österreich ein bisschen Kirche, ihr Erwachsenen, aber nicht diese Kinder, nicht diese Jugend, die nicht. Spürt ihr, da ist keine Multiplikation mehr. Und Kirche ist immer für Multiplikation geschaffen. Immer. Und der Teufel will genau das abhalten. In China haben wir eine Prozentzahl, man sagt, dass wir 20-30% Christen geben. In China, in einem Land, das kann man sich nicht vorstellen. Vor 50 Jahren war das undenkbar. Es ist unglaubliche Erweckungsbewegung geschehen. Und was machte? Ein neues Gesetz im Januar ist erlassen worden, weil die merken, wir können die Erwachsenen nicht mehr abhalten, hat man gesagt, ab sofort ist es nicht mehr erlaubt, unter 18 Jahren in die Kirche zu gehen. Und die Erwachsenen denken vielleicht, ja, fair enough, wir können noch gehen, ne? Das ist der Deal. Mose sagt, ohne mich, nicht ohne meine Kinder, lasst mir meine Loreto-Jugend, lasst mir diese jungen Menschen. Das ist der Teufel, der versucht, davon abzuhalten, Multiplikation zu machen. Hiskia, eigentlich ein guter König, der war ein richtiger Trottel, muss mal gesagt sein. Entschuldigung. Das sagte Jesus zu Hiskia, höre das Wort, Jesaja zu Hiskia, höre das Wort des Herrn. Es werden Tage kommen, an denen man alles, was in deinem Haus ist, alles, was deine Väter bis zum heutigen Tag angesammelt haben, nach Babel bringen. Nichts wird übrig bleiben, spricht der Herr, und von deinen Söhnen, die von dir abstammen, die du zeugen wirst, wird man einige nehmen und sie werden Eunuchen sein. Die können nicht mehr reproduzieren im Palast des Königs. Dass deine Kinder und Kindeskinder. Hiskia sagte zu Jesus, also Jesaja, das Wort des Herrn, das du mir gesagt hast, ist gut. Was? Was? Deine Kinder werden sich nicht mehr reproduzieren können. Du wirst in Gefangenschaft geführt. Er sagt, das Wort des Herrn ist gut, weil in meiner Lebzeit wird es mir noch gut gehen. Er dachte, wenn nur zu meinen Lebzeiten noch Friede und Sicherheit herrschen. Deshalb ist es okay. Und Mose sagt, nein, es ist nicht okay. Ist es okay, wenn wir sagen, die anderen dürfen Kirche spielen, aber diese Loreto-Jugend, die dürfen nicht mehr gehen, bis sie 18 sind? Um Himmels Willen, hoffentlich ist es nicht okay. Diese Kirche muss gefüllt sein mit jungen Menschen. Spürt ihr es? Der Teufel versucht, Kompromisse zu machen. Mose sagt, nein. Und dann kommt der vierte Kompromiss, den habe ich noch. Den vierten Kompromiss, kannst du den noch bringen? Weil Mose sagt, nein, ich nehme meine Kinder mit. Da ließ der Pharao Mose rufen und sagte, geht und dient dem Herrn. Nur eure Schafe, Ziegen und Rinder sollen bleiben. Eure Kinder dürfen mitziehen. Also eigentlich alles, was dir gehört, das, was dein Schatz. Matthäus 6 heißt es, da wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Also er versucht, dein Herz zurückzubehalten. Das war da halt dann am Pfingsten in diesen Jugenddingen, bis und ab und zu mal in der Kirche. Aber dein Herz, das will er behalten. Und Mose sagt, nein. Und jetzt kommt das, was ich liebe. Die Antwort von Mose. Kannst du den nächsten? Mose erwiderte, selbst wenn du uns Schlacht- und Brandopfer mitgäbest, damit wir sie dem Herrn, unserem Gott, darbringen, müssen unsere Herde noch mitgehen. Keine Klaue, nicht ein Huf bleibt zurück. Nicht ein Huf. Ich werde die Kinder nicht dalassen und ich werde kein Huf dalassen. Ich liebe diesen Mose. Liebe junge Menschen, hört auf mit euren Kompromissen. Jesus ruft dich. Jesus ruft dich in eine Nachfolge hinein. Er will mit dir unterwegs sein. Hört auf mit diesen Kompromissen. Es ist vieles ist angstgetrieben. Wir versuchen dann aus Angst hier zuzumachen. Was ist dein Kompromiss, den du eingehst, ständig, jeden Tag, wenn du in der Schule sitzt? Was ist dein Kompromiss jetzt, da du hier sitzt? Gott ruft dich. Hör auf zu täuschen, hör auf zu schönfärben. Gott ruft dich in eine leidenschaftliche Nachfolge hinein. Hör auf mit Kompromissen. Lass nicht eine Klaue zurück in deinem Leben und folge ihm. Es ist jede Sekunde wert. Aber wir haben aus Angst, vielleicht vor unseren Kollegen und den Reaktionen, mauern wir unsere Herzensfenster ganz oft zu. Ich habe gerade in der Zeitung gelesen von dieser Steuer, die 1695 in England eingeführt wurde. Vorher hat man die Kochherde versteuert. Aber weil das mühsam war, musste man immer ins Haus rein, um zu sehen, ob da ein Kochherd steht. Und dann musste man Steuer zahlen, haben die einfach begonnen, Fenster zu versteuern. Man konnte von außen schauen, wie viele Fenster hat ein Haus, und dann hat man Steuer bezahlt. Und weil das viele nicht mehr konnten, weil es teuer wurde, haben sie begonnen, das sieht man heute noch in England, haben sie begonnen, Fenster zuzumauern. Da mussten sie weniger bezahlen. Man hat dann zum Teil Gebäude für ärmere Menschen gebaut, die hatten fast gar keine Fenster mehr. Kommt kein Licht rein. Und ich glaube, dass viele junge Menschen, auch Erwachsene übrigens, haben die Fenster ihres Herzens begonnen zuzumauern, weil der Preis zu hoch war. Wir mauern unsere Herzensfenster zu, weil der Preis zu hoch ist. In der Schule, bei der Familie. Und im Gegensatz zu England damals, wo kein Licht mehr ins Haus reinkommt, kommt kein Licht mehr raus in dieses Europa, in dieses Salzburg, in deine Schule, in deine Familie. Weil Johannes 8, 12 heißt es, ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Und dann in Matthäus 5 sagt er, ihr seid das Licht. Ihr seid berufen, Licht zu sein. Nicht, wenn ihr dann mal Bock habt, dann könntet ihr vielleicht mal noch, ja, im Maximum seid ihr vielleicht ein paar Armleuchter. Nee, ihr seid das Licht für diese Welt. Und wir machen aus Angst unsere Herzensfenster zu und mauern und mauern. Und Jesus sagt, ist nicht nötig. Lass mich zu. Lass mich zu in dir. Oder in der Fenstersprache, mach mich auf in dir. Ich möchte scheinen. Da ist eine sehnsüchtige Masse an Menschen hier in Europa. Und die warten auf Christus in dir. Es ist nicht dein Leben, das dich limitiert. Es sind nicht deine Vergangenheit, deine Geschichte, die dich limitiert. Es sind nicht deine schmutzigen Gedanken, die dich limitieren. Es sind nicht mal deine Selbstmordgedanken, die dich limitieren. Es ist nicht deine Selbstverletzung, die dich limitiert. Es ist das Denken, dass dieser Christus in dir zu nichts fähig wäre. Christus in dir, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und ja, du sagst vielleicht zu Recht, mein Leben ist absolut zerbrochen. Bobby, wenn du wüsstest, was Menschen mir angetan haben, glaub mir, ich habe schon so viele Geschichten gehört. Ganz schlimme Geschichten. Und du sitzt da und denkst, was Menschen mir angetan haben, wenn du wüsstest, ich kann nicht nachfolgen und Jesus kann unmöglich mich meinen. Doch, genau deshalb ist er ja am Kreuz gestorben. Das ist nicht einfach nur eine abstrakte Sündenvergebung, das ist eine Wiederherstellung. Im Griechischen, in der Bibel heißt es immer das Wort Anna, zurückführen. Er möchte dein Leben zurückführen in das, was er ursprünglich gedacht hat. Er möchte deine Verletzungen heilen. Es hat in Japan im 16. Jahrhundert hat es diese Wabi-Sabi-Philosophie gegeben. Und das war eigentlich eine Idee, dass man das Zerbrochene wertschätzt. Also etwas, das kaputt geht, wird wertgeschätzt. Man schätzt die Einfachheit wert. Und dann hat man Lack genommen, Urushi hat man dem gesagt, und hat mit Goldstaub diesen Lack veredelt und hat all das Kaputte geflickt. Und das sah dann so aus wie auf diesen Bildern. So Porzellan, Keramik, Dinge, die kaputt gehen, hat man mit so Goldstaub, Urushi, Goldstaub geflickt. Und das Resultat ist, dass diese kaputten Dinge sind nicht mehr kaputt. Und diese kaputten Dinge, die sind wertvoller als vorher. Spürt ihr das? Das ist das, was Jesus mit deinem Leben machen will, wenn du es ihm hinhältst. Er heilt diese Zerbrochenheit deines Lebens und dein Leben wird wertvoller als vorher. Weil da Christus drin ist, weil dieser Goldstaub, der heilende Goldstaub, dein Leben zusammenpappt. Oh Freunde, Christus hat eine Sehnsucht, dein Leben wiederherzustellen. Hört auf, selber zu kämpfen. Hört auf, selber zu verurteilen. Hört auf, andere Menschen dafür zu verurteilen, dass euer Leben jetzt da ist, wo es ist. Wisst ihr, Vergebung ist eine Idee von Gott und es ist eine wunderbar egoistische Idee. Mit Vergebung, wenn du nicht vergibst, tötest du ja nicht den anderen, sondern dein Herz. Es ist wie Gift trinken und hoffen, dass der andere daran stirbt. Sei Egoist und vergib. Komm da hinein, dass Gott dein Leben heilen kann, deine Gedanken, die oft so kaputt sind, heilen kann. Mit diesem Urushi-Lack alles wieder zusammenpappen kann. Nehmt euer Leben und lebt es, bitte. Bitte lebt euer Leben. Ich möchte mit dieser Geschichte enden von Keith Jarrett. Das war ein begnadeter amerikanischer Pianist und der war eingeladen in Köln, nicht in Düsseldorf, in Köln. Düsseldorf war gestern, Köln ist heute. 24. Januar in Köln. Tobi, bist du noch da? Alles gut? Bist du happy? Super, so schön. Tobi geht's gut. Dann geht's mir auch gut. 24. Januar 1975. Da ist er eingeladen an ein Konzert, kommt aus der Schweiz, muss die halbe Nacht durchfahren mit seinem Manager, kommt da oben an. Und er hat ein Börsendorfer Imperial 290 Konzertflügel bestellt. Das Essen kommt zu spät, er kann das noch kurz reindrücken vom Konzert. 1400 Leute warten und da steht nicht sein Konzertflügel, wie abgemacht, sondern es steht da so ein blöder Probeflügel, ein Börsendorfer Stutzflügel, dem die Pedale unten funktionieren nicht mehr, die Klaviertasten bleiben manchmal unten, sind verstimmt, funktionieren nicht alle, und er sitzt da hin und er steht da und sagt, das Klavier ist unspielbar. Konzert abgeblasen. 1400 Leute. Eine Teenagerin hat das Konzert organisiert, die Vera. Und sie sagt, aber Herr Jarrett, bitte spielen Sie für uns. 1400 Menschen sitzen hier und wollen Sie spielen hören. Und er sagt, es ist nicht möglich zu spielen. Man kann auf dem verstimmten Klavier mit dem Tastenzeugs, man kann da nicht spielen. Sie sagt, bitte spielen Sie. Und sie überredet ihn, eine Teenagerin, zu jung, sie überredet ihn zu spielen. Er setzt sich hin und schaut, welche Tasten dann überhaupt einigermaßen funktionieren, und er beginnt zu spielen. Zufällig nimmt jemand auf und das hier, was ihr hört, ist diese Aufnahme. Diese Aufnahme wurde verkauft seit 1975. Es ist nicht einfach nur eine Aufnahme, es ist die meistverkaufteste Jazz-Solo-Platte der ganzen Welt bis heute. Und die meistverkaufteste Piano-Solo-Platte auf der ganzen Welt bis heute, auf einem Klavier, das unspielbar ist. Dein Leben ist nicht unspielbar. Dein Leben ist nicht unspielbar. Und ich weiß, dass dir jetzt all diese Gedanken durch den Kopf schießen, was du alles schon erlebt hast, was du alles in dir siehst. Jesus sieht das auch und du musst ihn nicht täuschen. Dein Leben ist nicht unspielbar. Er hat eine Leidenschaft, dein Leben zu nehmen und die schönste Melodie darauf zu spielen, wo Leute sagen, das ist mit deinem Leben nicht möglich. Wo du selber sagst, ich kann mein Klavier nicht spielen. Hätte ich einen Konzertflügel gekriegt, Jesus, wäre ich dabei. Und Jesus sagt, und ich will dich mit diesem blöden Piano. Jesus wird das Wort blöd nicht verwenden, aber er sagt, ich will dich. Und ich will auf deinem Lebenspiano die weltbeste Melodie spielen. Und die Frage ist, stehst du auf, wenn Gott ruft? Oder machst du Kompromisse, Täuschungen oder Ausreden? Macht mal kurz eure Augen zu. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du mit deinem Geist kommst. Und jetzt unsere Herzen bewegst. Was wir brauchen, ist diese Begegnung mit dir, mit deinem Geist, der in unser Leben spricht, unser Denken und unsere Emotionen transformiert. Uns zuspricht, du bist nicht zu wenig, du bist nicht zu kaputt, du bist nicht unspielbar. Genauso wie du bist, möchte ich mit dir Geschichte schreiben. Komm du mit deinem Geist. Wenn du jetzt da bist, könnt eure Augen geschlossen halten. Ich möchte einfach, dass du reagieren kannst auf das, nicht auf das, was ich gesagt habe. Vergesst all das Zeugs, was ich geredet habe, falls ihr irgendwo was von Gott gehört habt. Wenn ihr jetzt hier seid, könnt ihr die Augen geschlossen halten. Wenn ihr hier seid und ihr spürt, dass Gott eine Reaktion von euch wünscht, dann steht einfach euren Platz auf und ich werde mit euch dann noch beten. Ihr könnt auch sagen, hier bin ich. Mehr braucht es nicht. Hier bin ich, Gott. So wie Maria sagt, hier ist deine Magd. Ich renne nicht davon. Ich mache keine Kompromisse. Ich mache keine Ausreden. Hier bin ich, dein Knecht, deine Magd. Und er nimmt dich heraus aus diesem Magd- und Knechtgedönse und er führt dich in eine Kindschaft hinein als Sohn und Tochter des Höchsten. Jetzt kannst du einfach an einem Platz aufstehen, wenn du merkst, hey, Gott ruft dich. Steh auf und sag, hier bin ich. Das ist einfach deine persönliche Reaktion. Hier bin ich. Gott ruft und sagt, wo seid ihr? Wo seid ihr, ihr kaputten Pianos? Wo seid ihr mit euren Ausreden, die ihr immer hattet? Du kannst aufstehen und sagen, heute höre ich auf. Ja, ihr dürft auch sitzen bleiben. Ihr müsst jetzt nicht aufstehen, weil jetzt ein paar Leute aufstehen. Ne? Fühlt euch nicht gedrängt. Aber wenn du spürst, dass Gott dich ruft, dann sag, hier bin ich. Die Augen geschlossen halten. Hier bin ich. Hier bin ich. Gott, hier ist meine Antwort. Hier bin ich. Betet kurz in eurem Herzen einfach still das, was ihr Gott jetzt antworten möchtet. Und ich schließe dann mit einem Gebet. Gott, hier bin ich. Ich stehe hier vor dir. Ich höre auf mit meinen Täuschungen. Ich gebe dir meine Enttäuschungen. Ich halte dir meine Verletzungen hin, um sie zu heilen. Ich stehe hier und folge dir nach. Ich höre auf mit meinen Ausreden und ich höre auf mit meinen Kompromissen. Hier bin ich, Christus, komm du, füll du mein Leben. In meiner Unfertigkeit, in meinen Zerbruch hinein. Und auch wenn ich immer wieder versagen werde, Christus, du bleibst in mir. Hier bin ich. Ich liebe dich. Und der ganze Dom sagt, Amen. Danke vielmals.
Amen.